Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis.
Beruf, Berufung, Traumberuf mit Iris Rademacher.
Der Quartierslotse und Streetworker der südlichen Innenstadt Iserlohns, Uwe Browatzki, ist heute über die Hintertreppe in unser Föhlock-Studio gestiegen. Ein Tausendsasser, ein Lichtblick unterwegs in den dunklen Ecken Iserlohns. Sein Leitspruch lautet: Für meine Arbeit und den Stadtteil wünsche ich mir, dass ich eines Tages ein gesundes Wir-Gefühl entwickeln kann. Heute beleuchte ich, Iris Rademacher, den Menschen Uwe Browatzki und den Beruf des Quartierlotsen, Streetworkers, in der Sendung Beruf, Berufung, Traumberuf. Am Mischpult heute Charlotte Kroll. Herzlich willkommen, Herr Browatzki.
Hallo.
Bevor ich den Steckbrief von Uwe Browatzki erfahre, möchte ich erstmal wissen, warum tue ich mich so schwer mit dem Begriff Quartierslotse? Was ist das?
Als man mich gefragt hat, ob ich diese Arbeit machen möchte im Bereich der südlichen Innenstadt, musste auch überlegt werden, wie nennen wir diesen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Beruf. Und weil ich kein Studium habe, konnte ich mich nicht Sozialarbeiter nennen oder Pädagoge oder was weiß ich. Und dann waren verschiedene Begriffe da und letztendlich hat man sich dann auf den Quartierslotsen geeinigt.
Das werde ich heute noch lernen, den richtig zu sprechen. Herr Browatzki, ein kleiner Steckbrief. Wann sind Sie geboren?
Ich bin geboren im Februar 1962.
Und wo?
In Hagen, Westfalen.
Was haben Sie für einen Familienstand?
Ich bin ledig.
Was haben Sie für eine Schulbildung vom Ursprung her?
Realschule.
In Hagen wahrscheinlich.
Nein, ich habe jahrelang in Hannover gewohnt. Ich bin also mit 12 Jahren ins Erziehungsheim gekommen und also das Erziehungsheim war in der Nähe von Hannover und ich bin letztendlich dann irgendwann auch da oben wieder geblieben. Habe da die Berufsfachschule Wirtschaft besucht und der Abschluss, der ist heute gleichzusetzen mit dem Realschulabschluss.
Was haben Sie dann im Anschluss gemacht? Wie alt waren Sie?
Als ich die Schule zu Ende hatte, war ich 18 und bin direkt zur Bundeswehr gegangen, weil mein damaliger Traumberuf war Berufssoldat. Und ja, wenn ich das heute mal so sagen darf, bin ich ganz froh, dass mir der Alkohol eigentlich dazwischen gekommen ist, weil ich bin nämlich als andere nur kein Soldat.
Wie lange waren Sie beim Bund?
4 Jahre.
Haben Sie dort eine Ausbildung gemacht?
Ja, was man bei der Bundeswehr so macht, wie man ausgebildet wird. Also ich wollte letztendlich über die Bundeswehr dann auch nochmal ein Abitur nachmachen und später auch studieren an den Universitäten der Bundeswehr. Aber meine Alkoholabhängigkeit ist mir dann dazwischen gekommen und ja, letztendlich bin ich heute froh, dass das so gekommen ist.
Meine Frage ging dahingehend, dass gerade zur damaligen Zeit war es ja so, dass Sie da Zeitsoldat waren.
Ja.
Und die Zeitsoldaten hatten ja oft die Möglichkeit, dort tatsächlich eine Ausbildung zu absolvieren. Sei es, dass man mit dem Führerschein anfängt, eine Kfz-Ausbildung macht oder irgendwelche anderen Ausbildungen.
Also diese Sachen mit dem Führerschein, das habe ich auch gemacht. Ich hatte damals ja alle Klassen, als ich von der Bundeswehr dann entlassen wurde, ja, habe ich das damals umschreiben lassen. Und der wurde mir dann aber 1988 auch wieder abgenommen. Aber dazu später.
Heute Abend ein ganz besonderer Gast. Der Quartierslotse und Streetworker Uwe Browatzki hat gerade berichtet, dass er beim Bund war und dass da der Alkohol eine große Rolle gespielt hat, sodass dann sein Lebensweg dank dieses Hintergrunds dann doch anders verlief, als er vielleicht ursprünglich vorhatte. Gab es Wünsche, die Sie vielleicht hatten nach dem Bund und die dann durch den Alkohol zunichte gemacht worden sind?
Nein. Also dieses Alkoholproblem, das war ja eigentlich schon vor der Bundeswehr da. Ich habe das erste Mal Alkohol getrunken, da war ich 13. Und ich hatte auch mit 13 Jahren schon meine ersten Filmrisse. Das heißt, als ich Soldat geworden bin, ich hatte diesen Weg des Abhängigen schon beschritten. Und bei der Bundeswehr wurde das dann aber so extrem, dass meine Vorgesetzten dann irgendwann gesagt haben, das war's, bis hierhin und weiter geht's nicht. Und bin dann auch letztendlich unehrenhaft entlassen worden, weil ich des Öfteren einfach nicht zum Dienst erschienen bin. Juristisch nennt man das Fahnenflucht. Ja, bin dann auch unerlaubt entlassen worden. Hab danach meinen Wohnort von Hannover und von Celle wieder Richtung Sauerland verlegt und habe danach eigentlich nur in die Karriere des Trinkers fortgesetzt. Und das ging bis 1997.
Gab es vielleicht schon während der Bundeswehrzeit Hilfsangebote?
Nein, gar nicht. Und ich glaube auch, zumindest zu meiner Zeit bei der Bundeswehr, dass das Thema Alkoholismus nicht an die große Glocke gegangen wurde. Wie es heute ist, kann ich nicht sagen, aber damals war das so. Das war so ein Problem, das war sehr wahrscheinlich bekannt, aber wurde nie wirklich thematisiert.
Jetzt habe ich mich natürlich vorbereitet auf Sie mit der Tätigkeit, die Sie heute machen, und bin jetzt völlig überrascht, dass ich mit so etwas auch konfrontiert werde. Es ist ein langer Zeitraum, der Sie dann begleitet hat als Alkoholiker. Was haben Sie denn gemacht in der Zeit?
Also nach meiner Bundeswehrzeit, bis ich für mich wirklich die Entscheidung hatte, dass ich zufrieden trocken leben will, in der Zeit habe ich regelmäßig getrunken, jeden Tag. Ich habe zwischenzeitlich Jobs angenommen, die ich aber auch immer wieder verloren habe, weil durch diesen ganzen Alkoholkonsum war ich eigentlich gar nicht in der Lage, längerfristig irgendwelche Arbeiten einzugehen. Das ging mal 4 Wochen gut, mal ein halbes Jahr gut, manchmal sogar ein Jahr. Aber letztendlich bin ich dann immer irgendwann wieder entlassen worden, weil diese Abhängigkeitserkrankung dann auch solche Wellen geschlagen hat, dass ich teilweise 3-4 Tage nicht zur Arbeit erschienen bin, ohne mich krank zu melden, weil mir das Trinken einfach wichtiger war.
Wie finanziert man das Ganze? Wo wohnt man?
Also ich habe nach meiner Bundeswehrzeit immer irgendwo gewohnt. Ich hatte immer so diese Möglichkeit, bei Bekannten zu wohnen. Oder ich bin eine Beziehung eingegangen, dass ich da leben konnte. Oder ich habe bei Familienangehörigen eine Weile gewohnt. Irgendwelche Menschen waren immer um mich rum, wo ich wohnen konnte. Ich habe also bis 1997 keine eigene Wohnung gehabt.
Uwe Browatzki, ja, eine Überraschung. Ich denke, nicht nur für mich. Herr Browatzki, 97, aber das war nicht der Anfang, sondern da war vorher ja auch noch ganz viel.
Ja, also die Zeit der Abhängigkeit, die ist ja auch, die hat so ihre eigenen Prägungen auch. Ne? Und bis 1997 ist auch relativ viel passiert in der Zeit. Ich habe zum Beispiel 1993 nach einem Kneipenbesuch, bin ich aus der Kneipe raus und hatte einen Herzstillstand. Bin dann in Lettmatt im Krankenhaus reanimiert worden und war dann 3 Tage auf einer Intensivstation. Und als ich nach 3 Tagen wieder klar im Kopf war, hat der Arzt mir damals gesagt, er würde mich jetzt auf ein normales Zimmer verlegen und würde dann ganz gerne mit mir darüber sprechen. Ja, dann sitze ich da und warte so eine halbe Stunde, kein Doktor kommt. Nach einer Stunde war immer noch kein Doktor da. Da habe ich mich angezogen, bin rübergegangen in die Kneipe und habe erstmal getrunken. Also so dieser Aspekt, dass der Tod schon da war, habe mich nicht davon abgehalten, weiter zu trinken.
Ich fragte vorhin schon, ob bei der Bundeswehr eventuell Hilfsangebote waren. Auf diesem Weg dann tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, wo Sie trocken waren, gab es denn da Angebote?
Angebote gab es reichlich. Aber ich war eigentlich nicht bereit dazu. Angebote waren genug da. Die Palette, die ist eigentlich sehr groß. Ob das nun Selbsthilfegruppen sind, Suchtstationen sind, Suchtberatungsstellen. Hilfe wurde mir auch aus der Familie angeboten, aus dem Freundeskreis. Aber ich wollte gar keine Hilfe, ich wollte weiter trinken. Und das war für mich eigentlich so das Wichtigste. Ich habe in der Zeit ja mehr oder weniger nur von Arbeitslosenunterstützung gelebt, meine Sucht damit finanziert, habe aber auch, wo ich gemerkt habe, dass das Geld alle war, habe ich Straftaten begangen. Und da war auch eine breit gefächerte Palette da, ob das Einbruch war, Diebstahl, Urkundenfälschung, Scheckbetrug, war alles dabei. Inhaftierungen aus diesen Straftaten.
Was war dann der Auslöser, dass Sie gesagt haben, so geht's nicht weiter?
28. Mai 1997. Ich bin morgens wach geworden in einem Vorgarten in Hemer-Westig und lag da auf einer Wiese und neben mir liegt ein riesengroßer Hund. Und ich gucke an diesem Hund vorbei und auf dem Balkon steht eine Frau mit ihrer kleinen Tochter und beobachten mich. Gehen wir davon aus, das war deren Hund. Ja, und dann bin ich aufgestanden und wollte eigentlich weggehen und habe gesehen, dass ich völlig voller Urin war, völlig voller Kot war. Und so wie ich da gestanden habe, bin ich damals in eine Klinik gegangen und habe gesagt, entweder nimmt ihr mich jetzt auf oder ich sauf mich hier tot. Und das war so dieses Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, so jetzt müssen wir mal gucken. Entweder kriege ich hier nochmal die Kurve oder ich will mich wirklich tot trinken.
Ja, wie ging es dann weiter?
Als ich 97 dann meine 4. Langzeittherapie mittlerweile gemacht hatte, ich hatte eigentlich 1990 schon mal eine gemacht, dann 92, 93. Einfach mal so auch zu gucken, wie geht es mir eigentlich damit, wenn ich eine ganze Weile mal nicht trinke. Ich habe verschiedene Entgiftungen gemacht.
Also Sie sind den Weg schon gegangen, auch zwischendurch mal wegzukommen vom Alkohol. Mhm.
Und 97 war dann aber auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, da packt ein Rädchen in das andere. Ich habe dann ja, nach dieser Therapie, die ich dann nochmal gemacht habe in der Hans-Prinzow-Klinik in Hemer, habe ich mich an die Wohnungslosenhilfe in Iserlohn gewandt und habe da mit einer Sozialarbeiterin zusammengearbeitet, die sich sehr, sehr viel Zeit für mich genommen hat und die mir auch Wege in dieses Hilfesystem aufgezeigt hat. Ob das Schuldnerberatung war, ob das Suchtberatung war, Selbsthilfegruppenbesuche, regelmäßige Selbsthilfegruppenbesuche. Und dann habe ich dann auch gemerkt, so, da war was geweckt, wo ich gemerkt habe, da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe so richtig Bock, mal so ein trockenes Leben zu führen. Einfach mal zu gucken, wie geht es denn dir eigentlich über einen längeren Zeitraum, wenn du sowas machst. Ja, und jetzt ist 2015.
18 Jahre.
Ja.
Sie sind erwachsen. Sie sind volljährig.
Ja.
Eine sehr interessante Geschichte, die wir heute Abend hier hören. Es ist viel passiert in den Jahren. Sie haben viel gelernt, ja, seitdem. Unter anderem erwähnten Sie vorhin in einer kleinen Pause, dass Sie Hilfe bekommen haben, auch von einem Geschäftsmann hier in Iserlohn.
Ja, ich habe 2003 in Iserlohn eine eigene Selbsthilfegruppe gegründet. Die gibt es heute noch, nennt sich 123. Und seinerzeit hat ein Fotograf, Lutz Tim Töller, ein Projekt gestartet, das nannte sich Mut und hat darüber ein Buch verfasst über Menschen, wo er der Meinung war, dass die in ihrem Leben Mut bewiesen haben. Und er kam damals auf mich zu und hat gefragt, ob ich bereit wäre, ihnen zu erzählen, wie meine Geschichte so war. Und die letzten 2 Jahre meiner Abhängigkeit habe ich obdachlos in Iserlohn verbracht und habe seinerzeit hinter dem alten Bahnhof geschlafen. Und ich habe da mit Lutz dem Töller damals die Fotoaufnahmen gemacht, die dann in seinem Buch veröffentlicht wurden.
Er hat dafür 3 große Buchstaben immer herumgetragen.
Ja.
Standen die auch in Ihrem Wohnzimmer?
Ja, standen sie auch, ja.
Das M, das U, das T.
Ja.
Was hat er für Sie getan später?
2012 startete in Iserlohn das Projekt Südliche Innenstadt, Obere Mühle mit verschiedenen Umbaumaßnahmen, mit verschiedenen Verschönerungsaktionen. Die Stadt Iserlohn hat zu diesem Projekt auch das Vorhaben gehabt, 2 Sozialarbeiter einzustellen, die sich um die Menschen in diesem Stadtteil kümmern, weil es gerade um diesen Fritz-Güm-Platz immer zu Spannung gekommen ist mit den Anwohnern und der Klientel, die diesen Platz als Tagesaufenthalt nutzen. Lutz ist dann irgendwann ins Rathaus gegangen und hat da gesagt, frag doch mal den Uwe, der hat da bestimmt Lust zu. Und so ist es dann auch gekommen, haben sich verschiedene Träger an einen Tisch gesetzt und geguckt, wie können die Arbeitsstellen geschaffen werden. Und rausgekommen ist dann, dass ich als Quartierslotse jetzt beim Caritasverband in Iserlohn arbeite und meine Kollegin Julia Niedermark bei der Drogenberatungsstelle Drops in Iserlohn.
Diese 9 Jahre, die jetzt dazwischen lagen, zwischen der Tätigkeit und 2003, was ist da passiert? Haben Sie gearbeitet?
Also ich habe 1997 erstmal gearbeitet, 3 Jahre in Österreich auf dem Friedhof, als Friedhofsgärtner tätig war. Und danach, von 2001 bis 2014, als das Projekt gestartet ist, habe ich in einer Firma gearbeitet, die für die Motorradindustrie liefert.
Wie war das denn, plötzlich so eine feste Anstellung zu haben?
Ja, es hatte schon was mit Stolz auch zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat aber auch eine ganze Weile gedauert, da hinzukommen. Zum Beispiel diese Zeiten, als ich in Lettmatt auf dem Friedhof gearbeitet habe, da habe ich auch noch immer wieder Straftaten begangen, auch als ich schon abstinent gelebt habe.
Verrückt!
Das ist für manche Leute, klingt das verrückt, aber diese Mechanismen, die ich mir über die ganzen Jahre angeeignet hatte, wie ich an Geld komme, die waren eigentlich noch immer da. Und ich habe dann aber auch mit einer Sozialarbeiterin 2 Jahre gebraucht, um zu gucken, was kann man eigentlich tun, um wieder so ein gesundes Rechtsbewusstsein auch zu bekommen, dass ich nicht irgendwie an irgendwelche Kassen gehe und mir da Geld rausklaue, nur weil ich meine, so, ich muss ja nicht alles durch Arbeit verdienen. Und das hat auch lange gedauert, da wieder hinzukommen.
Dann haben Sie viele Jahre in der
Motorradzulieferindustrie gearbeitet, ja.
Und war das dann für Sie schwer zu sagen, ich lege diesen Job jetzt wieder ab und mache etwas ganz Neues? Oder ist Ihnen das leicht gefallen?
Also mir persönlich ist es leicht gefallen, weil als ich erfahren habe, um was es geht, war es relativ einfach, weil es geht nicht nur um den Stadtteil Südliche Innenstadt und um den Fritz-Kühn-Platz, sondern es geht auch um den Stadtteil, in dem ich selber lebe. Ich wohne selber am Schützenhof und mir ist es einfach auch ein persönliches Bedürfnis, an diesem Stadtteil mitwirken zu können.
Das klingt wunderbar. Was macht Sie heute glücklich?
Ich wollte gerade sagen, das Tauben gewonnen. Endlich mal wieder. Also glücklich macht mich, dass ich in so einer nicht in einer Abstinenz angekommen bin, sondern in einer zufriedenen Abstinenz. Und es ist für mich heute so selbstverständlich, nicht zu trinken, wie es damals für mich war, zu trinken. Das ist so. Ich stehe morgens auf, stehe vorm Spiegel und sage mir, jeden Morgen, Uwe, alles richtig gemacht.
Uwe Browatzki, BVB-Fan.
Ja.
Das haben wir gerade gehört. Ja, Sie sind dann Quartierslotse und Streetworker geworden, ohne tatsächlich eine Ausbildung in der Richtung soziale Arbeit zu haben. Welche Tätigkeiten üben Sie jetzt da genau aus?
Meine Kollegin Julia Niedermark, die ist Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin und die bringt für unsere Arbeit dieses ganze schulische Know-how mit und ich meine eigene Biografie. Und wir haben jetzt innerhalb dieses einen Jahres gemerkt, dass das an für sich perfekter gar nicht laufen kann.
Eine gute Kombination ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben in Gesprächen mit diesen Menschen, die ihren Tagesaufenthalt auf dem Fritz-Kühn-Platz haben, die meistenteils alkoholabhängig sind, drogenabhängig sind oder medikamentenabhängig, dass wir da sehr schnell Vertrauensbasis aufbauen konnten zu jedem Einzelnen. Wir haben in diesem einen Jahr 67 regelmäßige Kontakte gehabt, von denen wir einige auch in Therapien und Entgiftung vermitteln konnten. Und unsere Hauptaufgabe ist eigentlich zu gucken, wen können wir von den Menschen, die sich da den ganzen Tag aufhalten, in das Hilfesystem, das bereits besteht, weiter zu vermitteln. Das ist so die Hauptaufgabe. Wir möchten aber auch jetzt gerade im zweiten Jahr gucken, dass wir die Anwohner rings um diesen Platz auch mal mit ins Boot bekommen. Wobei wir da festgestellt haben, dass das sehr, sehr schwierig ist. Wir hatten letztes Jahr so ein Projekt, was wir mit denen machen wollten, mit den Anwohnern, dass wir gesagt haben, die sollen uns mal bei einem Rundgang zeigen, wo für sie die Punkte sind, wo sie Angst haben, wo Angsträume sind, ja, wo sie im Dunkeln gar nicht mehr lang gehen möchten. Und dann haben diese Einladungen persönlich in die Briefkästen gesteckt und letztendlich haben wir da alleine gestanden, als es dann soweit war. Es ist niemand gekommen.
Also scheint das in Ordnung zu sein für die, würde ich jetzt mal sagen.
Nein, ist es nicht. Ich glaube eher, es besteht so diese Angst, sich mit der Klientel, die sich auf der Treppe aufhält, auseinanderzusetzen. Manchmal, so meine Meinung, die der Uwe Browatzki hat, nicht der Quartierslotse, ist dann auch schon so, dass manchmal diese Menschen auch dafür herhalten müssen, damit sie noch irgendjemanden haben, wo sie mit dem Finger drauf zeigen können.
In diesem Projekt Quartierslotse machen Sie ja unterschiedliche Projekte. Unter anderem haben Sie ein Musikvideo mit jungen Leuten gedreht,
ja,
was mit großem Erfolg gelaufen ist. Und was haben Sie sich mit diesem Video erhofft?
Also das Video ist eigentlich entstanden durch die Arbeit der Präventionskraft von der Drogenberatung René Sadowski. Der hatte uns irgendwann mal gesagt, dass es von einer Stiftung, die Ginkgo-Stiftung in Mülheim, dass die Gelder zur Verfügung stellen würden, wenn man solche Projekte macht. René Sadowski hat sich dann mit der Ginkgo-Stiftung in Verbindung gesetzt. Die haben gesagt, wir können euch ein Video anbieten, ein Musikvideo, wenn Jugendliche sich dafür bereit erklären. Wir haben uns dann mit dem Checkpoint-Jugendtreff in Iserlohn in Verbindung gesetzt und die haben gesagt, ja, wir hätten Jugendliche, die das machen wollen. Und an einem kompletten Wochenende wurde dann aufgenommen, die Texte von den Jugendlichen, die sie selber geschrieben haben. Und gedreht wurde dann einen Tag später im Bereich der Treppe, südliche Innenstadt, Werkstatt im Hinterhof. Das Video ist dann auf YouTube veröffentlicht worden, ist auch sehr gut angenommen worden. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass die Kinos in Altena, in Iserlohn und in Lüdenscheid einen Kurztrailer von diesem Musikprojekt ins Vorprogramm genommen haben.
Denn es ist richtig profimäßig gemacht worden.
Ja, ist es auch.
Voll Profi.
Das ist ein professionelles Musikstudio gewesen, die sich da angeboten haben. Die machen das auch alles ehrenamtlich und haben dann mit diesen Jugendlichen dieses Projekt durchgezogen.
Das ist jetzt ein Projekt gewesen für junge Leute. Was machen Sie für alte Leute?
Für Ältere oder für Alte?
Oh, ist ein Unterschied.
Ja, also wir haben ja auch ältere Klienten, die im Bereich der Treppe sich aufhalten. Und wir hatten letztes Jahr zum Beispiel so eine Geschichte, da hat die Drogentherapeutische Ambulanz in Hagen ein Fußballturnier angeboten, das jährlich stattfindet im Ischeland-Stadion. Und wir haben dann auf der Treppe gefragt, hier, habt ihr nicht ja Bock, euch sportlich zu betätigen, an so einem Fußballturnier teilzunehmen? Und haben die gesagt, ja, gut. Wir haben dann in Zusammenarbeit mit dem Streetworker vom Jugendamt, dem Frank Müller, noch Jugendliche mit ins Boot geholt. Die haben dann kurzfristig auf dem Fritz-Kühn-Platz immer mal ein oder anderthalb Stunden trainiert und sind dann letztendlich zu dem Turnier gefahren und haben da mitgemacht. Und das war eins der besten Turniere, die ich in meinem Leben gesehen habe. Unsere Mannschaft ist letzter geworden, aber es war so toll.
Und das sagt hier ein Fußballkenner, ne? Ja, aber die älteren Menschen oder die wirklich alten Menschen, was tun sie dafür? Gibt es da Spezialprojekte oder sind die tatsächlich in ihrem Gedankengängen und in ihrem Sumpf so gefangen, dass sie da keine Chance haben, ranzukommen?
Was wir feststellen, ist, dass immer mehr Menschen verwahrlosen. Julia und ich, wir sind regelmäßig im Sozialzentrum Lichtblick. Das ist ein Begegnungscafé in der Nähe vom Fritz-Kühn-Platz, da im Lutherhaus. Und auch da wird von der Leitung festgestellt, dass immer mehr ältere Menschen wirklich in verwahrlosten Wohnungen hausen. Ein anderer Begriff fällt mir dafür nicht ein. Ich hatte eine Situation, da war ich in einem Gespräch mit einem Mann im Lichtblick, einem über 70-Jährigen, da bekam in dem Gespräch einen Schlaganfall. Es ist alles glimpflich verlaufen, Rettung kam, er ist dann ins Krankenhaus gekommen. Als wir ihm Wäsche bringen wollten, waren wir in der Wohnung. Die Wohnung war völlig verwahrlost. Er hatte die Wäsche mit Zeitungspapier abgedeckt, damit er sie selber nicht mehr sehen konnte. Und in dieser Wohnung war eigentlich alles vorhanden, Waschmaschine war da und er hat dann einfach gesagt, als wir ihn darauf angesprochen haben, dass er diese soziale Kompetenzen einfach weg sind, dass er das nicht mehr kann. Und wir haben ihn dann ins Hilfesystem vermittelt und heute lebt er in einem Altersheim und ist da aber auch sehr glücklich.
Ja, aber wer kümmert sich um solche Menschen?
Das wird eine Problematik, glaube ich, die jetzt noch gar nicht so richtig auf dem Schirm ist von vielen. Und ich merke das auf jeden Fall im Lichtblick, dass die Besucher, die dahin kommen, immer älter werden und auch alleine sind. Weil diese Familienbanden, wie wir sie so von früher kennen, die gibt es nicht mehr in dieser Form. Natürlich gibt es sie noch, aber ab einem bestimmten Punkt ist es einfach nicht mehr da. Wir haben zum Beispiel mit diesen älteren Menschen bei uns im Stadtteil, die sind fast alle arm, leben in Armut, bekommen eine Rente, von der sie überhaupt nicht leben können, ne, und scheuen sich aber auch, ins Hilfesystem zu gehen, weil die Scham ist manchmal viel, viel größer. Die haben ihr ganzes Leben gearbeitet und bekommen heute eine Rente, wo sie es nicht leben können und nicht sterben können und sitzen dann alleine zu Hause und halten auch so einen Anschein nach außen auf, dass alles in Ordnung ist. Habe ich bei diesem Mann zum Beispiel auch gedacht.
Uwe Browatzki, Quartierslotse und Streetworker, hat ein wirklich aufregendes Leben. Ich glaube, das sind mehrere Leben, die Sie da gelebt haben. Aber jetzt endlich sind Sie, haben wir gerade festgestellt, erwachsen, volljährig. Sie haben es geschafft. Ich hatte gerade gefragt, was macht Sie glücklich? Das ist Fußball und natürlich, dass Sie den Menschen da auch helfen können, dass Sie unterstützen können. Gibt es etwas, was Sie bereuen?
Oh ja. Es gibt so diese Momente in meinem Leben, wo ich Straftaten begangen habe. Und es gibt Straftaten, wo ich heute nicht mehr drüber nachdenke, aber es gibt auch welche, wo ich heute noch immer denke, da wäre ich froh, wenn das nicht passiert wäre. Weil ich auch nicht vor der Familie Halt gemacht habe, nicht vor Freunden, nicht vor Bekannten. Und da sind so einige Sachen passiert, wo ich mir heute manchmal denke, oh, das bereue ich. Das bereue ich wirklich. Ja.
Mhm. Alkoholismus kann jeden treffen.
Ja, heutzutage sowieso. Wenn man sich unseren Arbeitsmarkt anschaut, was daraus geworden ist nach der Agenda 2010, Hartz-IV-Reform hin, Hartz-IV-Reform her, die Menschen werden immer ärmer. Das ist so, auch bei uns hier in Iserlohn. Vor kurzem ist erst dieser Armutsbericht wieder veröffentlicht worden und wird gerade in verschiedenen Institutionen diskutiert und es kann gerade bei Armut sehr schnell gehen, dass man auch diesen Schritt in die Abhängigkeit macht, egal in welche. Ich sage heute immer, jeder ist davon nur eine Kündigung und ein Jahr entfernt. Mhm. Dann ist man in Hartz IV.
Was zählt an Ihrer Arbeit wirklich?
Also für mich zählt schon so kleine Schritte, wenn ich Klienten habe, die jeden Tag trinken und einmal sagen, ich gehe jetzt in die Entgiftung. Diesen kleinen Schritt überhaupt erstmal zu tun und so gucken, wie geht es mir eigentlich, wenn ich mal 10 Tage in der Klinik bin und mein Körper auch mal wieder runterfahre, mal völlig entgifte. Selbst wenn er danach wieder trinkt. Aber dieser Schritt ist schon mal der erste. Und wenn man dann vielleicht nochmal 3, 4, 5 dahinter machen kann und dann zu gucken, was wird aus diesen Menschen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Julia und ich, wir haben ja auch den einen oder anderen in der Therapie bekommen. Da bin ich gespannt, was danach kommt, ne? Wie wir da weiter zusammenarbeiten, ob wir überhaupt noch weiter zusammenarbeiten. Das sind alles solche Sachen, ja.
Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Für mich privat? Ja, das ist das Thema mit dem Fußball, lasse ich jetzt mal wieder weg. Ich habe im Januar mit der Ausbildung berufsbegleitend zum Suchtberater begonnen und wünsche mir da eigentlich so die nächsten 1,5 Jahre, dass ich in meiner Zufriedenheit bleibe und dass ich irgendwann auch ein guter Suchtberater werde.
Wie ist es denn jetzt für Sie, tatsächlich mal zu lernen?
Es ist anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe am Anfang noch so gedacht, ja gut, 18 Monate, das ist ein Zeitraum, da kriegst du das alles gepackt. Aber als ich jetzt im Januar damit begonnen habe und wir haben unsere erste Kick-Off-Veranstaltung, wo mal dargelegt wurde, was uns alles erwartet in den 18 Monaten, da habe ich schon so gedacht, oh, da kommt eine ganze Menge. Ich muss auch feststellen, dass dieses Lernen eine tolle Geschichte ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Würden Sie sich wünschen, das schon eher gemacht zu haben oder ist das jetzt okay, alles so wie es ist?
Ich bin vor anderthalb Jahren mal gefragt worden, was ich an meinem Leben ändern würde, wenn ich nochmal 14 wäre. Da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich unbedingt viel ändern würde, aber auf jeden Fall würde ich anfangen zu saufen. Und dann habe ich diese Ärztin, der ich das gesagt habe, mit großen Augen angeguckt und ich habe ihr gesagt, so wie der Uwe jetzt hier sitzt und für sich zufrieden ist, hat er das alles gebraucht, was vorher passiert ist und vor allem diese Zeit des Saufens.
Meine Sendung heißt Beruf, Berufung, Traumberuf. Ist es jetzt ein Beruf? Ist es eine Berufung? Planen Sie Ihren Traumberuf?
Ich glaube schon, ja. Ja.
Ich habe das Gefühl, Sie sind angekommen.
Ja, den baue ich so auf dieses Leben auf, das ich geführt habe. Und letztendlich ist es das, ja.
Was mich erstaunt ist, trotz Ihrer Vita, sage ich jetzt einfach mal so ganz offen, Sie haben eine tolle Ausdrucksweise.
Dankeschön.
Und ich habe hier einen Mann gegenüber sitzen mit starken Schultern, ganz aufrecht. Und ich würde sagen, da sitzt ein aufrechter Mensch mir gegenüber. Ein ausgeglichener, fröhlicher, glücklich ausschauender Mensch.
Danke.
Kann man Sie so beschreiben heute?
Ja, kann man.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese wirklich super tolle Stunde bei Ihnen.
Bitteschön.
Herr Browatzki, ich hoffe, dass ich Sie mal besuchen darf. Wo kann ich das tun?
Also ich habe mein Büro beim Caritasverband in der Karlstraße und meine Kollegin Julia Niedermark in der Drogenberatungsstelle hier um die Ecke.
Mhm.
Julia und ich, wir leben sehr viel von Mundpropaganda und das funktioniert eigentlich wunderbar.
Ich denke, wenn Sie angesprochen werden möchten, ist Caritas die erste Anschrift. Und
ja.
Mhm. Natürlich werden Sie alles nachlesen können auf unserer Webseite www.radio-isalon.de. Da werden wir die ganzen Kontaktdaten auch nochmal veröffentlichen. Ich danke. Ich bin sprachlos. Also ich bin so glücklich, dass ich Sie getroffen habe, auch in vielerlei Hinsicht. Es macht mich sehr dankbar, dass ich das nicht erleben musste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin froh und glücklich darüber, dass ich da in einer glücklichen, zufriedenen Jugend aufgewachsen bin, einen Beruf gelernt habe. Aber was mich glücklich macht, ist auch, hier Menschen gegenüber sitzen zu haben, die eine andere Jugend, ein anderes Leben hatten, dass ich auch der breiten Öffentlichkeit vorstellen kann.
Ja.
Und dafür bin ich wirklich sehr froh und bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass Sie da waren.
Gerne schön.
Und wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und natürlich toi, toi, toi für die Prüfung.
Dankeschön.
Danke an Charlotte Kroll und ich sage Tschüss und eine flotte Woche. Beruf, Berufung, Traumberuf. In der Moderation Iris Rademacher.
Föhlock. Von Bürgern für Bürger.